Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich, fast einen Stammgast begrüßen zu dürfen, nämlich Max Wittrock. Max ist Co-Founder von MyMüsli und hat sich danach die letzten Jahre mit dem Aufbau von Jucolade beschäftigt. Sein neuester Coup, er hat ein Buch geschrieben, nämlich Von Null auf Welt, dein Einstieg in Startup-Marketing. Und genau darüber rede ich mit Max, nämlich wie geht denn eigentlich Startup-Marketing? Was unterscheidet Startup-Marketing von Marketing für Grown-Ups und Konzerne? Wie geht man mit Social Media um und muss man als Gründer, Gründerin eigentlich eine Personal Brand sein oder bauen? Diese und wie ich finde sehr viele weitere spannende Aspekte in der Folge mit Max Wittrock. Jetzt also direkt rein und viel Spaß. Max, ganz herzlich willkommen zurück im Podcast, muss man sagen. Und das zum ersten Mal. Du bist der erste Gast, der es geschafft hat. Was heißt geschafft? Ich habe es quasi geschafft, dich zweimal einzuladen. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, die dich vielleicht als Max von MyMüsli kennen, was sich so in der Zwischenzeit hinter dem verbirgt, wie du erklärst, was du heute machst und wer du bist?
Ja, erstmal vielen Dank dir für die zweimalige Einladung. Wie viele Jahre ist es denn her?
Das ist schon ein Moment her. Ich weiß es nicht auswendig. Aber ganz, so ganz am Anfang.
Ich denke so drei ungefähr.
Ja, sowas.
Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Wir kennen uns noch aus der MyMüsli-Zeit. Ich bin seit Ende 2019 nicht mehr bei MyMüsli. Und habe danach, war ich Co-Founder von Jucolade, kennen vielleicht hoffentlich viele der HörerInnen, ja, ein sklavenfreies Schokoladenprojekt von Joko Winterscheid. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und das habe ich so roundabout 2 Jahre begleitet. Und jetzt hatte ich ein bisschen Zeit und habe dann mal endlich, das wollte ich schon ganz lange machen, ein Fachbuch geschrieben.
Geil.
Ein Marketingfachbuch, genau, und fokussiere mich gerade so ein bisschen auf eigene Projekte, probiere so ein bisschen Solopreneurship-Themen aus, was verbirgt sich darunter, sowas wie, ich möchte jetzt ein Newsletter starten, mir macht dieses Buchschreiben total Spaß, das gibt mir total Energie und gucke eben gerade so, was das nächste Kapitel sein wird.
Das ist total spannend, weil, wie du weißt, Buchschreiben und Doktor werden steht irgendwo auf meiner Liste ganz weit hinten. Und nach unserer Diskussion ist Buchschreiben vor Doktor werden dran, aber es ist immer noch so weit hinten, weil ich so viel Respekt davor habe und irgendwie immer die Wahrnehmung habe, so richtig viel Spaß macht der Prozess nicht, sondern geil ist, wenn man es dann gemacht hat. Hat es wirklich Spaß gemacht und wie hart war es für dich, es zu schreiben?
Also ich glaube, um die Frage zu beantworten, kann man natürlich erstmal in so eine Qualitätsdiskussion eintauchen, weil Buch ist ja erstmal ein sehr breiter Begriff, ne? Also ja. das ist ein, ich glaube, es sind so roundabout 260 Seiten Fachbuch und ich glaube, es erfüllt den Zweck. Es geht um Einstieg in Startup-Marketing, das heißt Von Null auf Welt und ich glaube, es erfüllt diesen Zweck auch. Also ich bin das vielleicht erstmal als, aber es gibt sicher die Möglichkeit, da noch wesentlich tiefer reinzugehen, da eine Monografie draus zu machen, irgendwie mehrbändig. Also, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir reden so über so ein 250-Seiten-Buch, hat das Spaß gemacht? Ja, das hat total Spaß gemacht, aber der Prozess, so eigene Gedanken zu Papier zu bringen, Der ist schon eine gute Echokammer auch für Selbstzweifel, für Momente, wo man denkt, ob das wirklich was nützt, kann ich das überhaupt? Das Thema, da kann doch der, die vielleicht viel besser was dazu sagen. Aber ich würde schon sagen, insgesamt, it was worth it. Und das Schöne ist, und dann höre ich auch oft mit meinem Monolog, ein Buch hat halt immer noch, finde ich, für einen selber als Projekt diesen Appeal, mir geht es gar nicht ums Ego, sondern vielmehr, es ist halt ein physisches Produkt, du kannst es danach in den Händen halten und das hat mir, das war echt ein schöner Moment und das ist cool, das gibt einem danach so ein Wow, I did it Gefühl.
Warum nicht mit einem Verlag? Vielleicht einmal, um die Frage auch nochmal kurz zu Beginn zu beleuchten, weil du machst ja im Eigenverlag mit Amazon, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau, also ich ich hatte relativ am Anfang des Projekts mit einem Verlag gesprochen und das hat sich auch total gut angefühlt, weil das erste Buchprojekt, bei dem ich Co-Autor war, das Mein Müsli-Buch, das heißt Machen, da haben wir mal so über 10 Jahre Mein Müsli geschrieben, das haben wir erfolgreich mit einem Verlag durchgeführt. Also ich hatte überhaupt keine schlechte Erfahrung, aber ich habe gemerkt, dass, und das war, glaube ich, der Hauptgrund, dass mir einfach diese Welt des Self-Publishings, so die hat so eine, die ist so ja auch paniert irgendwie mit Unternehmertum und sowas, Neues lernen und sich da irgendwie mal richtig reinfuchsen und wie geht es eigentlich und Lektorat und Korrektorat, wie funktioniert das? Und je mehr ich dann über diese Welt gelesen habe, desto cooler fand ich das auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist so wahrscheinlich auch die Kehrseite der Medaille, dass dir natürlich Self-Publishing immer noch die Möglichkeit gibt, zwischendrin den Stecker zu ziehen. Also zu sagen, ja, nee, das
wird nichts.
Das hat jetzt einfach nicht sollen sein. Ja, so und wenn ich, glaube ich, ganz ehrlich so in mich reinhorche, war das bestimmt auch Teil der Entscheidung, so immer noch so eine Tür zu haben, weil bei einem Verlag da dann anzurufen und zu sagen, ja, sorry, ich weiß, wir haben einen Vertrag, aber das wird jetzt nichts, das fühlt sich halt nicht so gut an. Aber ich bin ziemlich glücklich mit der Entscheidung, weil ich einfach wahnsinnig viel über den Bucherstellungsprozess gelernt habe und jetzt auch eine ganz neue Wertschätzung für die Arbeit von Verlagen habe, muss ich ehrlicherweise sagen.
Geil, das ist ja doch, dann steckt doch noch Wert drin. Das ist ja eine super Beobachtung. Von Null auf Welt. Wo kommt der Titel her und wieso gleich Welt und nicht von Null auf hier um die Ecke ein bisschen bekannt?
Ja, ich habe einen alten Studienfreund, Friedemann Karik, der wesentlich erfolgreicherer Autor ist als ich. Und mit dem hatte ich so eine WhatsApp-Konversation. Und das ist halt, man hat ja verschiedene Personen in seinem Freundeskreis für verschiedene Themen. Die eine Person ruft vielleicht an, wenn du dir ein Auto kaufen willst. Und Friedemann, der hat halt schon mehrere Bücher geschrieben. Dem habe ich halt immer wieder geschrieben, weil ich gesagt habe, du, ich sitze da jetzt gerade dran und das ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe und diesmal ohne Verlag. Und dann, ja, ich brauche noch einen Titel. Und der kam dann von ihm, glaube ich. Er hat den vorgeschlagen und ich fand ihn eigentlich ziemlich schön. Ich finde, der hat so ein schönes Werteversprechen. Ja, man fängt bei Null an, aber es kann eben auch richtig groß werden, das weiß man nicht. Aber wie du schon implizierst, so die, ich glaube, das Ziel muss ja nicht die Weltherrschaft sein, ja, für ein Startup. Überhaupt nicht. Davon rate ich auch total ab. Aber den Möglichkeitsraum mal im eigenen Kopf zu erweitern und da ein bisschen dahin zu träumen, das kann ja auch richtig Bock machen.
Voll. Wie fängt man jetzt an, wenn man sagt, jetzt habe ich ein Startup, aber noch keine Idee von Marketing und wo geht's los?
Also ich glaube, was mir immer präsenter wird, wenn ich über Marketing spreche, ist so, dass für mich gutes Startup-Marketing ehrlicherweise beim Geschäftsmodell beginnt. Mhm. Und du und ich, wir erleben ja total viele Startups in unterschiedlichsten Konstellationen, weil uns GründerInnen ansprechen oder weil wir selber in irgendwelchen Projekten involviert sind, in welcher Rolle auch immer. Und ich habe so das Gefühl, gutes Marketing setzt eben auch ein, ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass nicht jemand danach sofort sagt, nein, das stimmt nicht, ne? So wie die Gleichung mal aufzumachen, sagen, gutes Marketing setzt auch ein gutes Geschäftsmodell voraus. Und was meine ich damit? Ich glaube zum Beispiel, dass eine vernünftige Aussicht auf Profitabilität, eine vernünftige Aussicht, dass man wirklich Geld verdienen kann, dass man auch irgendwann Geld für Marketing hat, dass die gleich von Anfang an sehr, sehr wichtig ist, weil du kennst es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber ich glaube, viele Startups und viele GründerInnen tappen so ein bisschen in die Falle, dass sie sagen, naja, jetzt sind die Margen alle noch total schlecht und jetzt funktioniert, aber wenn wir dann erstmal groß sind, ja, verstanden, dann werden sich schon Skaleneffekte realisieren, aber die Kehrseite der Medaille ist ja auch oft, dann wird es auch richtig teuer, weil dann brauche ich plötzlich Strukturen, von denen ich am Anfang noch gar nicht wusste, dass es sie gibt. Und deswegen glaube ich, gutes Marketing beginnt im ersten Schritt mal mit einem guten Geschäftsmodell.
Was unterscheidet dann Startup-Marketing, weil du das sozusagen sogar im Titel betonst, von Grown-up, wie man es sonst nennen würde, und vielleicht sogar Konzern- oder Mittelstandsmarketing. Gibt es da einen Unterschied?
Auch wieder, ich glaube, eine Frage, die wenn ich sie, habe ich so das Gefühl, wenn ich sie falsch beantworte, ja, wo sofort,
Moment mal. Es gibt kein richtig und falsch.
So, warum mir der Unterschied wichtig ist, oder bevor ich erkläre, warum mir der Unterschied wichtig ist, vielleicht ein Disclaimer. Die Einstellung, die ich total falsch finde, ist, wenn Startups auf das Marketing großer Unternehmen schimpfen. Ja, weil so ganz einfache Rechnung, wären diese Unternehmen denn so groß geworden, wenn sie nicht gutes, effektives Marketing gemacht hätten? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, mir geht es überhaupt nicht darum, Bashing zu betreiben, weil ich glaube, von ganz, ganz vielen großen Unternehmen kann man eine Menge lernen. Man muss eben nur immer vorsichtig sein, dass man nicht die Kampagnen der Großen sieht und sagt, oh, die Kohle hat man halt nicht to start with. Warum unterscheidet sich's aber? Ich glaube, ich zitiere immer gerne Steve Blank, den, wenn man so will, Begründer der Lean Startup Methode, dessen Blog ich auch total empfehlen kann und dessen Bücher ich auch total empfehlen kann. Und Steve Blank hat in einem Harvard Business Review Artikel das ganz gut erklärt. Da ging es nicht speziell um Marketing, aber er sagte, dass was Startups eben von anderen Unternehmen erstmal unterscheidet, ist ja, dass sie oftmals, wenn sie starten, immer noch auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell sind. Das heißt, dem Startup-Sein als solchem ist so eine gewisse Fragilität immanent. Es ist immer total, das klingt dann erstmal so, was will er denn jetzt damit sagen? Ja, aber ich glaube, man muss sich eben beim Startup-Marketing immer bewusst sein, ich bin die ganze Zeit auf der Suche. Ich bin nicht nur auf der Suche nach effektiven Marketing-Kampagnen, ich bin auch wahrscheinlich und in vielen Fällen auf der Suche überhaupt mal nach einem funktionierenden Geschäftsmodell. Und das jetzt ganz kurz mal auf Startup-Marketing übertragen, das bedeutet eine gewisse Freiheit die empfinde ich auch als ganz toll, ja, dass man sehr, sehr explorativ unterwegs sein kann. Aber wenn ich zum Beispiel Vorträge in größeren Unternehmen halte und dann kommt so, jeder, der mal einen Vortrag gehalten hat, kennt es ja, danach kommen Leute und äußern auch mal so ihre Meinung und sagen dann so Dinge wie, also wird schon länger nicht mehr passiert, aber sagen dann so Dinge wie, oh ja, das wäre auch toll, wenn wir endlich mal wieder so frei wären, und ich würde ja auch gerne mal wieder für ein Startup-Marketing betreiben. Da sage ich mir, naja, der Unterschied ist aber so ein bisschen bei einem Startup, da kann ich eine Kampagnenidee haben, aber oftmals ist es halt dann im Team so Konsens, dass man sagt, naja, die muss halt auch klappen, weil wenn jetzt die Maßnahmen nicht klappen, dann haben wir halt ein riesiges Finanzierungsproblem unter Umständen. Und in einem großen Unternehmen habe ich halt vielleicht eine größere Margin of Error, aber ich glaube, der wichtigste Punkt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, ist, Startup-Marketing muss mit weniger Budget auskommen, muss in der Regel sich auf weniger Kanäle konzentrieren, weil man einfach weniger Ressourcen hat. Und ein Startup ist eben meistens noch auf der Suche nach einem Geschäftsmodell. Das heißt, ich würde sagen, Startup-Marketing ist in sich wesentlich explorativer und versucht, viel, 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 viel mehr auszuprobieren, weil das oft auch die einzige Chance ist, um eben mit wenig Budget und mit wenig Mitteln wirklich Erfolg zu haben.
Lass mal dieses Produkt- und Geschäftsthema kurz parken, da würde ich gerne später nochmal tiefer rein. Aber jetzt waren wir bei Kanälen. Wo soll man denn anfangen? Und wenn du sagst, wenige Kanäle, worauf sollte man sich denn da drauf konzentrieren dann? Auf welche denn?
Also ich habe für das Buch mehrere Expertinnen und Experten interviewt und unter anderem Johannes Kliesch, den Co-Founder von Snox. Und Snox verfolgen bestimmt viele, die sich mit E-Commerce beschäftigen, die verkaufen Basics, zum Beispiel Socken oder Unterwäsche. Und Johannes hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wähle einen Kanal, der gerade Rückenwind hat. Und ich glaube, da steckt eben viel drin. Das heißt, zunächst mal, wenn ich so auf so eine Kanalauswahl blicke oder wie fange ich überhaupt an, würde ich dieses Rückenwind-Thema mal kurz im Hinterkopf parken. So, und wie geht man jetzt effektiv ran? Wie finde ich für mich die richtigen Kanäle, um anzufangen? Es gibt da von, ich hoffe, ich zitiere es richtig, Justin Maris und Gabriel Weinberg, die haben DuckDuckGo, diese Suchmaschine, gemacht. Und die haben ein Buch geschrieben, das ich auch sehr empfehlen kann, das heißt Traction. Und die haben in diesem Buch die sogenannte Bullseye-Methode. Und im Prinzip ist das relativ einfacher Prozess, den Sie wesentlich schöner erklären, als ich das könnte. Aber Sie beginnen im Prinzip ganz außen. Man stellt euch so eine Zielscheibe vor. Ja, man beginnt irgendwie ganz außen wirklich mal mit einem Brainstorming. Da ist erstmal alles erlaubt. So, und dann versucht man in einem iterativen Prozess, sich eben auf, sagen wir, ein, zwei Kanäle genau in der Mitte im Bullseye zu konzentrieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt, wähle am Anfang ein, zwei Kanäle, die möglicherweise Rückenwind haben, die in irgendeiner Form im Trend sind. Das kann aber natürlich auch sein, dass sich das vielleicht gar nicht, sonst hängt so ein bisschen von deinem Geschäftsmodell ab. Es ist halt immer eine sehr pauschalisierte Aussage. Und versuche wirklich in diesen Kanälen erstmal Fuß zu fassen. Aber ein wichtiger Prozess, auch dieser Bullseye-Methode, ist eben immer wieder zu überprüfen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und da wird es auch schon schwierig, weil jeder kennt es vielleicht, der oft auf LinkedIn postet. Wenn ich jetzt 3 Monate lang jeden Tag poste und ich bekomme überhaupt kein Engagement, woran liegt das jetzt? Liegt das an mir? Liegt das an den Tageszeiten? Sollte ich mich auf einen anderen Kanal konzentrieren? Aber das ist eben so ein bisschen die gründerische und die Marketingaufgabe, so zu auch irgendwann eine Bauchentscheidung zu treffen und zu sagen, nee, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen vielleicht was verändern, klar, aber wir wechseln nicht alle 3 Tage die Kanäle, nur weil wir erstmal mit den Resultaten nicht ganz zufrieden sind. Sorry, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber ich hoffe, man konnte ein bisschen was rausziehen.
Absolut. Wenn wir mir diesem Bullseye irgendwie folgen, würdest du dem zustimmen, dass es auf der Klaviatur eine Menge Kanäle gibt, die No-Brainer-Kanäle sind, weil Leute da irgendwie mit einem Kauf-Intent unterwegs sind? Also sagen wir mal, jemand sucht dein Produkt oder jemand sucht nach was du anbietest. Das ist ja viel einfacher abzugreifen, als jemanden auf Social Media überhaupt erst zu interessieren. Also so ein bisschen diese Upper Funnel, Lower Funnel Diskussion. Und wenn man die Kanäle wie Search skalieren könnte, also wenn ich nur Leute kaufen könnte, die mein Produkt suchen oder die Lösung, die ich anbiete, da würde ich ja nur das machen. Das Problem ist, es gibt nicht genug zum jeweiligen Zeitpunkt. Und dann muss ich anfangen, auf die anderen Kanäle auszuweiten. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass Marketing in Startups erst dann anfängt, richtig spannend zu werden, wenn ich die untersten Tasten ausgespielt habe. Also wenn du die ersten paar Kunden akquiriert hast und sagst, ja, wo hast du die denn her? Ja, die habe ich über Sea. Ja gut, das ist noch der einfache Teil, weil da sucht jemand genau nach dem, was du anzubieten hast. Die Frage ist, was passiert, wenn du nicht mehr genug Leute akquirieren kannst, die genau nach der Lösung suchen, die du hast. Wird es nicht dann erst richtig spannend mit dieser Bullseye-Geschichte?
Das Problem ist, glaube ich, dass wir gerade auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe unterwegs sind. Meaning, wir versuchen, oder ich versuche jetzt eine Aussage zu treffen, die potenziell x Millionen Geschäftsmodelle da draußen so unter einen Kamm scheren, sagen, ja. So. Ja. Ich glaube, der zweite Aspekt, fragt 10 Leute und du kriegst 10 Antworten. Was ich sage, ich glaube, du kannst diese Diskussion sehr, sehr einfach führen und du kannst sie wahnsinnig verkomplizieren. Mhm. Es gibt, du sprichst ja auch mit vielen Menschen über Marketing, es gibt Menschen, wenn du die heute nach Startup-Marketing fragst, dann werden die sagen, iOS 14, das kannst eh nichts mit tracken. Und die Browser und Privacy und so weiter. Wir machen einfach oben Awareness und gucken, dass wir unten Geld verdienen. Ende. Mehr machen wir überhaupt nicht mehr. Ja, so. So geht das heutzutage. Kann man so sehen. So, dann gibt's wieder andere,
auch früher.
Da gibt es wieder andere, die sagen, die auch total easy an Sachen rangehen und sagen, okay, Moment mal, E-Commerce. Also E-Commerce läuft ja zu, müssen wir jetzt so irgendwie Alexander Graf fragen, wie viele Prozent ist genauso, sagen wir mal zu 40% über Amazon. Ja? Also, wenn Menschen was kaufen wollen im E-Commerce, dann gehen sie auf Amazon. Also muss ich natürlich E-Commerce-Produkte jetzt mal primär auf Amazon anbieten. Das war auch ein bisschen die Snox-Logik, Amazon-Ads und da richtig tief reingehen. Und deswegen die für dich als Host unbefriedigende Antwort, aber als Jurist habe ich die natürlich kultiviert, es kommt darauf an.
Das stimmt.
Ich würde deswegen tatsächlich sagen, ich hüte mich vor solchen Naturgesetzmäßigkeiten, ja, und zu sagen, das muss so oder so sein, und würde sagen, nein, es kann von Anfang an interessant sein, aber wichtig ist wirklich dieser Fokus, sich auf ein, zwei Dinge zu konzentrieren. Und die Kehrseite wiederum, wenn du mich fragst, was machen die meisten Startups falsch im Marketing, dann glaube ich, sind es unter anderem zwei Dinge. Das eine ist zu wenig Konsistenz, einen Kanal mal nicht richtig, können wir gleich nochmal drauf eingehen, einen Kanal nicht richtig ernst nehmen. Ja, ist Instagram ein gutes Beispiel. Und das zweite ist, sich eben zu verzetteln, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen. Aber so Fußnote, ich weiß ja als Gründer, wie kacke das ist, wenn man das Gefühl hat, so FOMO, oh nein, aber der Kanal, ich muss doch jetzt auch noch TikTok und so.
Voll.
Aber genau, da liegt halt so ein bisschen die Disziplin und da liegt so ein bisschen der, wie sagt man, die Herausforderung, dass man sich da eben wirklich zwingt zu sagen, nein, ich mache ein, zwei, von mir aus drei, vier, je nachdem, wie viel du halt schaffst, Sachen richtig geil und die anderen lasse ich erstmal bewusst aus.
Und da kommt ja jetzt, also hast du in mir jemanden, der auch versucht irgendwie Marketing irgendwie zu verstehen und mitzuspielen und dein Argument, nimm den Kanal mit Rückenwind, würde er jetzt zum Beispiel für TikTok sprechen. Gleichzeitig Fear of Missing Out, um Gottes Willen, hier gibt es noch Reichweiten. Wenn wir da nicht mitspielen, kriegen wir nichts davon. Und zusätzlich keine Idee, wie das relevant für uns funktionieren könnte. Wie würdest du dann sagen, löst man diesen Trade-off für sich aus? Ist der Kanal mit dem Rückenwind jetzt, ist der Rückenwind wichtiger oder vielleicht ein Kanal, der besser zu dem Produkt oder zu dem Ding passt, um die Entscheidung zu treffen für sich? Ist es jetzt TikTok oder nicht?
Ich glaube, auch hier haben du und ich, wenn wir uns jetzt hinstellen würden und sagen, TikTok passt nicht für jedes Produkt. Premium, ältere Premium-Zielgruppen werden nicht ausreichend adressiert. Ja, dann wird deine Inbox geflutet, ja, von ganz vielen Menschen, die sagen, nein, das stimmt so nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ja. Das glaube ich auch nicht, genau.
Ja.
Wir können ja mal die zwei Kanäle nehmen, die vielleicht gerade so, was Social Media angeht, trendy sind, ja, wenn man das so sagen kann. Und da sind wir bestimmt bei TikTok und da sind wir bestimmt auch bei LinkedIn. Ich glaube zum Beispiel, LinkedIn ist insofern ein gutes Beispiel, weil LinkedIn ist so ein Vanilleeis. Ja, das passt zu allem. Das passt auch zu jedem Produkt. Ich kann mir kaum ein legal vermarktbares Produkt vorstellen, ja, dass man nicht in irgendeiner Form über LinkedIn größer machen könnte oder wo LinkedIn nicht ein guter Kanal wäre. Gleichzeitig sehen wir aber auch zwei Einschränkungen. Das eine ist, es heißt Social Media und nicht Content Media. Das heißt, gerade LinkedIn ist ein Kanal, wo ich einfach, TikTok auch, kommen wir gleich dazu, wo ich sehr stark eben personengetrieben bin. Ja, es hilft nicht, die ganze Zeit langweilige Brand-Images zu posten. Und ich muss halt wirklich social sein. Ich muss meine Community aufbauen, managen, ich muss kommentieren, ich muss halt was auch dafür machen. Und die Anschlussfrage ist dann halt oft immer, möchtest du das überhaupt? Hast du da überhaupt Bock drauf? Ja, möchtest du überhaupt als Person in Erscheinung treten? Wir alle kennen irgendwie aus unserer Startup-Welt erfolgreiche Amazon-UnternehmerInnen, die von denen du überhaupt nicht weißt, dass sie hinter irgendwelchen Produkten stehen. So, die gleiche Frage würde ich mir auch für TikTok stellen. Jetzt setzt TikTok natürlich nicht denknotwendig voraus, dass du als Gründerin eines Startups oder als Gründer monokausal irgendwie den Content lieferst und vor die Kamera trittst, aber es ist halt auch wieder so eine Sache, nee, wen hast du denn im Team sonst erstmal am Anfang? Ja, und welche Ideen hast du? Klar, wenn du ein Restaurant hast, kannst du das x-te Schokoladensoufflé machen. Ja, so. Aber wen hast du denn? Und deswegen, es ist in der Tat, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht auszuweichen, in der Tat muss ich mich nicht nur fragen, passt der Kanal zu meinen Produkten und meiner Zielgruppe? Ich würde mir schon auch immer die Frage stellen, fließt da meine Energie hin? Das finde ich ist eigentlich die viel wichtigere Frage, weil der ganze Prozess, genau, weil der ganze Prozess des Gründens, des Vermarktens ist ja auch immer ein Kampf gegen sich selbst und gegen Ängste, gegen Probleme, gegen Herausforderungen. Und wenn ich einfach da null Energie verspüre, jeden Tag Vertical Videos zu produzieren, dann finde ich entweder einen Weg, es halt anders zu machen, ja, und da jemand anders hinzustellen, so, oder ich mache halt was anderes. Also aber dann muss ich eben auch aushalten, dass dann alle neben mir sagen, also ein bisschen...
bei TikTok läuft es voll geil.
Ja. Genau, bisschen die Bitcoin-Sache, ja, dass eben alle sagen, oh, ja, also hättest du mal Bitcoin gekauft. Ne?
Ja, da ist man gerade wieder gut dabei. Ja.
Genau, das muss ich halt aushalten.
Und, ja.
Aber ich glaube, dass es dir dabei gut geht, das ist, jetzt bin ich ja etwas älter schon und gucke weise auf die letzten 15 Jahre zurück. Ich glaube, dieser Aspekt des vor allem Mental Wellbeings, den würde ich halt auf keinen Fall unterschätzen. Hm.
Wie geht dann jetzt Social Media, wo wir gerade bei nicht Content Media, sondern Social Media waren, für ein Startup richtig? Und vielleicht da die Klammer gleich noch eingebaut, die du eben aufgemacht hast. Muss man, in Anführungszeichen müssen, Personal Brand als Gründerin irgendwie mitdenken? Oder geht überhaupt, ich bin Social Media so richtig gut und habe eigentlich keinen, der vor eine Kamera will? Funktioniert das dann überhaupt so?
Ja, gute Frage, vielen Dank. Also wenn wir kurz so in der Zeitleiste, die wir aufgemacht haben, gucken. So, wir sagen jetzt erstmal, du hast auf dein Geschäftsmodell geguckt, hast es vielleicht in einem Canvas erstmal modelliert, hast irgendwie festgestellt, dass das kann wirklich klappen. Hast auch die Kennzahlen entsprechend drauf und festgestellt, Rohertragsmarge zum Beispiel, was auch immer. Das passt alles so. Das ist überhaupt erstmal auch ein Venture worth pursuing. Ja, das, und Leute, ich sage nicht, dass jedes Ding, das nicht ganz am Anfang top in Excel aussieht, nicht umgesetzt werden sollte. Aber man sollte halt, glaube ich, erstmal ein gutes Gefühl haben, dass das geht. So, dann haben wir gesagt, wähl dir mal ein, zwei Kanäle aus. Und wenn du wenig Budget hast, dann sind das halt typischerweise Social-Media-Kanäle. Wobei das natürlich, auch wenn du jetzt gerade im Bereich der Solopreneurship, wenn du Menschen wie Sandra Holze folgst, die ich total empfehlen kann, eine Unternehmerin aus Berlin und Potsdam, die wirklich tollen, sehr, sehr relevanten Content über das Erstellen von E-Mail-Listen zum Beispiel erstellt, die wird vielleicht sagen, hey, auch ein Blog und eine große E-Mail-Liste, die ich mir über Freebies und so weiter aufbaue, kann noch richtig Power haben. Aber sagen wir mal, ein Startup sagt, okay, mindestens ein Social-Media-Kanal, da wollen wir richtig Gas geben. Und jetzt eben die Frage, ich hatte es vorher gesagt, das ist mal so ein geschmackiger Merksatz, es heißt Social-Media und nicht Content-Media, aber da steckt schon eine Menge drin. Grundsätzlich sind sich, glaube ich, die meisten Social-Media-affinen Menschen einig, Content, ob von Startups oder von Personen auf Social Media, der muss mich entweder unterhalten, der muss mir was beibringen oder er muss mich in irgendeiner Form inspirieren, vielleicht auch zu einem Kauf inspirieren. So. Und das geht eben erstmal aus meiner Sicht einfacher über Storytelling. So, wenn ich wirklich Geschichten erzähle und eine Person, die in einer großen Lagerhalle steht, das ist ja schon mal eine Story. Ne? Da denke ich, was ist das für eine Lagerhalle? Ich habe gerade noch mal diesen legendären Film von Million Dollar Shave Club angeguckt, weil den gerade mal wieder jemand gepostet hat. Und so, wenn jemand durch eine Lagerhalle läuft, das ist für mich schon eine Story. Muss ich jetzt deswegen zwingend eine Personal Brand bauen? Vielleicht parken wir das Thema, weil das ist wirklich interessant, finde ich, da gleich drauf einzugehen. Nein, aber hilft es einfach, wenn Personen vor der Kamera sind, ne, statt langweiliger Texttafeln? Ja, definitiv. Aber ich scheue mich so ein bisschen davor, es jedem zu empfehlen. Aber ich glaube, genau wenn ihr Social Media macht, dann hilft es total, wenn ihr irgendwie Lust habt, auch wirklich euch vor der Kamera zu präsentieren, klingt so ein bisschen abwegig, aber wenn es euch leicht fällt, in irgendeiner Form Content um euch herum zu generieren, genau.
Also würdest du schon sagen, dass das Storytelling personenzentriert, muss nicht gründerinnenzentriert, aber es muss schon personenzentriert und gar nicht so sehr Features, irgendwelche besonderen Versprechen von, was kann jetzt mein Produkt, was die anderen alle nicht können. Würdest du sagen, das ist schon ein Teil des Tricks?
Es gibt ja viele Marketing-Menschen, die eben zu Recht darauf hinweisen, dass nur das Hinweisen auf Features eben noch kein gutes Marketing ist. Ja, ich will ja, je nachdem, zum Beispiel eine Transformation zeigen. Ne? Schau mal, du bist hier, da hast du ein Problem, jetzt benutzt du unser Produkt oder kaufst unser Produkt und dann bist du bei B. Ja, guck mal, wie toll, so eine Transformation. Und die kann ich aus meiner Sicht, ich finde, dass das Storytelling einfach ein elementarer Ansatz ist und ich glaube, dass das uns auch bei Müsli gut gelungen ist, mit Storytelling zu arbeiten. Und to be fair, ja, wir sind ja nicht mit 24 aufgestanden und haben gesagt, okay, das ist jetzt unser Boardroom. Ich denke, wir sollten Storytelling als wichtigen Pfeiler unserer Marketingstrategie etablieren, sondern wir waren halt drei Jungs aus Passau, die ein Müsli-Startup gegründet haben in einer Zeit, in der Social Networks gerade noch the thing waren und Menschen darüber spekuliert haben, ob StudiVZ Facebook möglicherweise kauft. Ja, und so, das war eine ganz andere Zeit und da war the story was baked in, wie man so schön sagt. Ja, da kam ja gar nicht raus, diese Geschichte. Und ohne die hätte es auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, Leute, ja, wenn ihr Social Media macht, versucht Geschichten zu erzählen, versucht irgendwie über euer Startup zu erzählen, so was im Solopreneur-Space da oft zitiert wird, ist sowas wie Build in Public, ja, macht euer Startup zur Geschichte. Und jetzt zu deiner Frage, wenn ich die anschließen darf, oder die dem ja so ein bisschen implizit war, soll ich jetzt auch eine Personal Brand bauen? Ja. Also muss ich das machen? Johannes Kliesch, weil wir über den schon mal gesprochen haben, würde jetzt bestimmt antworten, das hat so ein immenses Potenzial. Ja, so. Und jetzt sagen zu mir viele Leute zum Beispiel, weil ich auf LinkedIn irgendwie mittlerweile über 50.000 Follower habe, ah ja, der baut sich ja auch eine Personal Brand. Und da sage ich mal, nee, eigentlich nicht. Mir macht es einfach richtig Bock zu schreiben. So, ich liebe, das gibt mir so viel Power, dass ich will gar keine Personal Brand bauen. Ich wüsste im Moment auch gar nicht, wie ich von der jetzt groß profitieren sollte, außer dass ich halt vielleicht mehr Bücher verkaufe. Aber ich glaube tatsächlich, dass Personal Branding einen riesen Effekt haben kann und richtig, richtig wirksam sein kann, auch für Startups. Aber auch da wieder, ich muss mir immer die Frage stellen, möchte ich das überhaupt? Weil möchte ich überhaupt vor die Kamera kommen? Möchte ich, ich setze mich eben potenziell negativen Kommentaren aus, ich setze mich potenziell Hate Speech aus. Das sind halt alles Dinge, mit denen muss ich einfach klarkommen. Und die Überlegung würde ich schon vorher einmal machen, wie fließt da meine Energie hin?
Wenn wir jetzt sagen, Startup-Gründerin, keine Lust drauf, also nicht kameraaffin, nicht schreiben wollen, nicht aussetzen. Und jetzt schaust du zum Beispiel aus einer Investorenperspektive drauf und sagst, jetzt geben wir ganz schön viel Geld, Zeit, Energie, was auch immer dafür aus, dass wir so eine Person online aufbauen. Und die Leute relaten dann mit der Person. Und irgendwann besteht das Risiko, dass die weg ist. Dann habe ich ja eine Person aufgebaut, die irgendwie nicht so richtig an das Unternehmen gebunden sein könnte. Wie würdest du jemandem raten, mit so einem Risiko umzugehen?
Also
das Gesicht sozusagen ist nicht. Ja.
Also das ist ja auch der Vorwurf oder das Kontraargument gegenüber vielen InfluencerInnen-Brands, ja, dass man sagt, hey, in dem Moment, in dem die Person jetzt vielleicht nicht weg ist, aber aus irgendeinem Grund weniger relevant ist oder keine Lust mehr hat, ja, leiden dann auch die Produkte drunter. Ich glaube auch da, man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde, dass man immer bei solchen Fragestellungen zu weit kristallkugelt und sagt, ja, stimmt. Wenn wir dann in 7 Jahren 20 Millionen Umsatz machen und wir haben diese Person aufgebaut, so, should we really worry about this right now? Manchmal frage ich mich so, don't overthink it, wenn da jemand ist, der irgendwie auf Social Media Bock hat aus dem Gründerteam, da richtig gut ankommt, ja, irgendwie Momentum kreiert, dann finde ich, ja, total, let's do it. Ja, warum denn nicht? Und zwischendrin kann man sich ja immer mal wieder die Frage stellen, würde das auch funktionieren, ohne dass es diese Person gibt? Und vielleicht können wir dann unterwegs uns mal überlegen, was können wir denn tun, ja, damit das vielleicht sichergestellt ist. Ja? Und ich glaube, so ein Shift ist möglich und ich glaube nicht, dass jede Brand, die irgendwie mit Personen aufgebaut wurde, nehmen wir mal Snox, wenn Hannes jetzt morgen keine Lust mehr hätte, würden dann Leute trotzdem noch Socken und Unterwäsche von Snox kaufen? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja? Würde die Brand vielleicht einen Dip kriegen, weil seine Personal Branding Efforts nicht mehr so viel, weiß ich nicht. Ja? Müsste er sagen und in seine Analytics schauen. Aber ich finde das einen absolut smarten Move, wie er das angeht. Und genau, er sagt ja auch selber, für ihn ist das okay. So, für ihn ist das okay, auch angesprochen zu werden und ich glaube, er zieht.
Wobei seine Personal Brand auch gefühlt, also ich kenne ihn nicht, habe ihn nur jetzt so ein paar Mal irgendwie wahrgenommen. Die Brand steht ja auch nicht für Socken, sondern eher für das Unternehmerische. So. Dahinter ist nochmal, ist ja ein zweiter. Also genau. Der zahlt ja nicht auf das Kernbusiness quasi direkt ein, sondern so kommt von der Seite und positioniert sich eher als Experte im Bereich E-Commerce, so in dem.
Absolut, Dinge. Danke. Ja, genau, guter Hinweis. Und wenn ich sage, er zieht der Energie draus, dann meine ich natürlich nicht, ich glaube, also ich finde es immer schwierig, über jemanden zu sprechen, ja, Johannes, voll, wenn du das hörst. Ich mutmaße jetzt, aber ich glaube, Johannes ist ein Typ, der zieht nicht Energie draus, dass Leute mit ihm irgendwie ein Selfie machen wollen. Ich glaube, woraus Johannes Energie zieht, ist genau aus diesem Aspekt, der steht ja für Entrepreneurship, für Unternehmertum, auch zum Beispiel mit Projekten wie der Founders League. Und das ist genau der Punkt und da ist auch vielleicht die Chance im Personal Branding, dass ich mich zu einem Thema nochmal zusätzlich positionieren kann, das mir vielleicht wirklich am Herzen liegt. Ja, das heißt, wenn ich irgendwas, ein ganz langweiliges Dachträgerersatzteil auf Amazon verkaufe, ja, dann kann ich ja vielleicht wirklich eine Personal Brand rum um das Thema Ladungssicherheit bauen. Ja. Ja. Und jeder, der jetzt sagt, oh, das ist doch langweilig, ja, der hat wahrscheinlich Staplerfahrer Klaus noch nicht gesehen. Ja. Und man kann jede Art von Instructional Video, nennen wir es mal, interessant machen.
Jetzt sprichst du in deinem Buch eher von Plan, nämlich einen Marketingplan. Und eben hast du gesagt, ganz schön viel Glaskugel nach vorne. Würdest du jemandem raten, überhaupt einen Marketingplan zu schreiben, recht früh am Anfang? Und wenn ja, warum und wie?
Also ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage. Vielen Dank. Und ich würde sie trotzdem mit einem klaren Ja beantworten. Auch wenn ich 15, ihr merkt ja jetzt schon, ich antworte immer sehr ausschweifend, wenn ich 15 Fußnoten und Disclaimer gleich anfügen würde. Ich glaube, im Jurastudium begegnet dir immer wieder der Satz, wenn du, gibt's einen Verlag, der heißt Hämmer und die, da muss man ja so Skripte kaufen und mit so Repetitorien aufs Examen lernen, wenn man das Gefühl hat, das nicht, wie ich, ja, das nicht im Eigenstudium hinzubekommen. Und da steht immer das gleiche Seneca-Zitat drin. Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. So.
Das so.
Und da glaube ich total dran. Und es liegt ganz viel Kraft darin, dass man am Anfang mit all diesen Unschärferelationen, die einen umgeben, gezwungen ist, sich mal Gedanken zu machen, wenn ich X tue, kommt dann eigentlich Y raus. Und der Dreisatz zu einer erfolgreichen Marketingplanung ist aus meiner Sicht erstmal ganz trivial und einfach. Dennoch machen ihn viele nicht. Und der lautet folgendermaßen: Ich habe ganz oben bestimmte Business-Ziele. Ich frage mich dann, was muss ich eigentlich im Marketing machen, um diese Business-Ziele zu erreichen? Das sind dann meine Marketing-Ziele. Und in meiner Marketingplanung, drittens, breche ich diesen Marketingplan dann in Einzelschritte runter, um eben ein verdaubares System zu haben, wie ich da möglicherweise hinkomme. Und du erinnerst dich vielleicht, Momo, ja, fragt Beppo Straßenkehrer, Beppo, wie schaffst du es denn, die ganze Straße irgendwie in den Griff zu kriegen? Dann sagt Beppo, naja, sinngemäß, ein Schritt nach dem anderen. Also ja, macht unbedingt eine Marketingplanung und versucht mal wirklich zu plausibilisieren, liebe Startups. Das ist dann vielleicht der Schritt, der noch vor der Kanalauswahl sogar erfolgen sollte. Was glaube ich denn, kann ich über diese Kanäle wirklich an Ergebnis erzielen oder eben an Momentum kreieren, an Traction kreieren, um eben meine Marketing- und meine Business-Ziele zu erreichen? Und das ist ganz elementar.
Da sind wir so ein bisschen in meinem Home-Turf und da stellen sich mir, wie du weißt, oftmals die Nackenhaare auf, wenn man sagt, ah, wir müssen die Ziele hier nur runterbrechen und dann muss man sie exekutieren. Wenn, großes Wenn, die Ziele vorher nicht auf so einer richtigen Bottom-up-Logik, also wenn die Ziele nicht auf klaren Hypothesen basieren, sondern so, hey, jetzt müssen wir nicht 1 Million, sondern 5 machen. Warum? Ja, weil das der Hockeystick in unserem Businessplan nun mal den allerersten Investoren versprochen hat. Und jetzt müssten wir es auch irgendwie zeigen, dass es vielleicht geht, damit wir es den nächsten Investoren auch noch schmackhaft machen können. Und jetzt, lieber Marketing Max, make it happen. Da habe ich dann immer so ein, da ist ja der Wunsch der Vater des Gedanken. Wie würdest du den, den Leuten, die sich damit jetzt auseinandersetzen und vielleicht so in so einer ähnlichen, das gibt ja auch im Konzern nicht viel anders, aber gibt es ja ähnlich, Situationen sind zu sagen, wie kriege ich so ein Gegenstromprinzip hin, dass die klare Hypothese schon auch Teil der Wette und nicht nur Teil des Wunsches wird. Also nicht, weil irgendjemand sagt, hey, jetzt müssen wir mal 5 Millionen irgendwie reinkommen und jetzt mach das mal, brich mal runter in deine Kanäle, sondern wo du auch sagst, hier habe ich eine klare Hypothese, das könnte auch wirklich klappen. Wie würdest du sagen, ist ein sauberer Prozess, der diese Wechselwirkung aus Wunsch und Wette einbezieht?
Jetzt fühle ich mich natürlich so ein bisschen wie jemand, der gerade von dir als dem Wanderführer durch so ein Sumpfgebiet geführt wird.
Das war nicht die Intention.
Das ist ja auch wichtig. Also nur da weiß ich ja, weil ich ja auch schon öfter mit dir gearbeitet habe, dass das Zielsetzung wirklich etwas ist, womit du dich ja nicht nur auf einer mathematischen Kausalitätsebene, sondern tatsächlich auch auf einer philosophischen, wie setze ich überhaupt richtig, so Ebene sehr tief auseinandersetzt. Deswegen habe ich großen Respekt vor dieser Antwort. Ich glaube, ehrlicherweise würde ich, und vielleicht würde mich deine Meinung dazu interessieren, am Anfang eines Startups, wo ich eine Hypothese in die Welt bringe, die ist ja, ich habe eine unique selling proposition und ich habe idealerweise etwas, was es wirklich so noch nicht gibt. Mir fehlen jegliche belastbare historische Daten, ja, aus meiner eigenen Organisation und wahrscheinlich auch aus dem Markt. Und meine Hypothese ist vielleicht so bold, dass selbst jemand, siehe iPhone-Einführung, wie Steve Ballmer, damals Microsoft-CEO, sagt, $500 for a phone, it will never work and it doesn't even have a keyboard. So, ne? Dass selbst der größte Konkurrent sagt, das kann doch gar nicht klappen. Und deswegen, glaube ich, sind das kommunizierende Röhren. Und was kommuniziert? Ich glaube, letztlich am Anfang habe ich Unsicherheit 100%, historische Daten 0%. Und da finde ich, ist das doch irgendwie ein reiner Top-Down-Prozess oder je nachdem, in dem ich sage, pass auf, ich glaube, in irgendeiner Form, kann man auch sagen, es ist ein Bottom-Up-Prozess, je nachdem, welchen Standpunkt man jetzt einnimmt, ich kann da jetzt 300.000 Umsatz machen im ersten Jahr. Die brauche ich auch irgendwie, um meine Kosten zu decken. Das ist meine unternehmerische Hypothese oder 100.000 oder 50.000. Und ich glaube, mit diesen und diesen Maßnahmen kriege ich das hin. So, und wenn ich dann mal die ersten Monate und Tage hinter mir habe, dann habe ich ja hoffentlich viele Datenpunkte, die mir auch dabei helfen, meine Marketingplanung in Zukunft viel granularer zu machen. Ich verstehe zum Beispiel meine Conversion Rate. Ich habe eine viel bessere Ahnung, ob mein LinkedIn-Profil wirklich auf meine Sales einzahlt, dass ich jeden Tag eine Stunde lang pflege. Und deswegen, glaube ich, sinkt dann die Unsicherheit. Gleichzeitig steigt die andere Röhre, nämlich die belastbare oder zumindest historische Daten. Ob sie belastbar sind, wird sich dann zeigen. Und deswegen, glaube ich, wird man in seiner Planung dann immer besser. Would you agree?
Ja, ich würde wahrscheinlich noch versuchen, relativ früh so eine Art von Benchmarks irgendeiner Art und Weise hinzuzuziehen im Sinne von, wer hat sowas Ähnliches schon mal gemacht, um zu sagen, ah, okay, die verkaufen jetzt nicht Socken, sondern das und das und die verkaufen nicht so, sondern so, aber so ungefähr in der Region hat das bei denen in der Größenordnung schon mal funktioniert. Damit kommst du mit so einem iPhone-Approach nicht so richtig um die Ecke, aber wahrscheinlich ist ein sehr, sehr hoher prozentualer Betrag der Sachen, die wir uns fragen, ja gar nicht im, oh, jemand hat ein iPhone erfunden und das hat die Welt noch nie gesehen, sondern sind ja schon Sachen, wo man Parallelen ziehen kann. Und bevor ich da so investieren würde, also auch Marketingbudget, würde ich natürlich versuchen, ein Stück weit belastbare Parallelen irgendwie ranzuziehen, um damit zumindest mal auf dem Papier schon irgendeine Art von Referenzpunkt zu schaffen.
Guter Punkt, vielen Dank. Ja, ich glaube, ist halt wahrscheinlich schwierig bei komplett neuen, disruptiven Geschäftsmodellen, aber auch da völlig richtig und das hätte ich auch erwähnen sollen, kann ich mir natürlich auch in meiner Planung ständig Datenpunkte ziehen. Wenn ich sage, ich kann das Umsatzpotenzial nicht einschätzen, dann kann ich halt vielleicht zumindest die Conversion Rate mal einschätzen, ne? Und nicht mit völlig oder die Response Rate auf irgendwie ein Flyer-Mailing, indem ich eben wie 10 andere Unternehmen frage, damit ich dann eben nicht zu völligen Quatschzahlen komme und sage, ah ja, wenn ich 1000 Flyer rausschicke, dann werden ganz sicher 950 Menschen auf die Webseite gehen und da werde ich dann, denke ich, eine Conversion Rate von 60% haben bei einer Average Basket Size von 4 Millionen Euro. Ich bin eigentlich Milliardär, bevor ich überhaupt das Business, genau. Also absolut, sich so viele Datenpunkte wie möglich zu besorgen, die zumindest einzelne Annahmen irgendwie stützen, wenn man schon das große Ganze vielleicht nicht sofort plausibilisieren kann, das ist sicher, sicher sinnvoll.
Und jetzt, wenn wir gerade bei Datenpunkten sind und du hast vorhin angesprochen, iOS-Update-Tracking, also es wird ja immer schwieriger und immer schlechter. Jetzt reden ja alle von, wir wollen eine datengetriebene Organisation werden, aber faktisch werden wir gefühlt, wenn wir das mal beobachten, alle eher mit weniger und schlechteren Daten gerade in dem Marketing irgendwie konfrontiert und besser wird es gerade eher nicht. Was rätst du jemandem oder wie schaust du überhaupt da drauf? Gehen wir wieder zurück in die gute alte Zeit, wo man irgendwie so Bauchgefühl brauchte, weil die Daten gar nicht mehr so richtig vorhanden und belastbar sind? Also stimmt ja sowieso die Hälfte nicht und wenn du die Summe drunter ziehst, was dir jeder Algorithmus als erfolgreicher Sale verkauft, dann hast du viermal so viel Umsatz gemacht, wie du am Ende in deiner Kasse findest. Also da muss man ja schon auch so ein bisschen mit so einem guten alten Bauchgefühl wieder ran, was man ja eine Zeit lang gefühlt nicht musste. Wie gehst du damit um, dass wir in so einer doch leicht nebligen Welt gerade unterwegs sind, was Daten angeht?
Das ist, vielen Dank, das ist natürlich die Gretchenfrage und auch da wieder, ich glaube, frage 10 Menschen und du kriegst 10 unterschiedliche Antworten. Ich glaube, ich würde gerne 2 Punkte machen. Der erste ist, die Tatsache, dass Tracking immer schwieriger wird, sollte gerade bei AnfängerInnen, und das an die ist ja zum Beispiel mein Buch gerichtet, nicht dazu führen, dass man Tracking völlig außen vor lässt und sagt, wir machen jetzt mal irgendwas und hoffen, dass da irgendwas unten rauskommt. Und am Schluss machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Gleichzeitig kann ich natürlich, wenn ich 10 Jahre weiter bin, in sehr erwachsenen und entwickelten Organisationen mehrere Dissertationen über Attributionsmodelle verfassen, ja, und eben sagen, genau, wie, das ist ja so ein bisschen wie der Taucher taucht irgendwann unter, ja, und ich schätze dann, wo er möglicherweise rauskommt. Ich habe erst kürzlich mit einem E-Commerce-Händler gesprochen, der gesagt hat, ich komme mit den Meta-Tools eigentlich gut klar, ne? Ich habe immer noch das Gefühl, ich kann meine Customer Journey ganz gut tracken und bin da total zufrieden. Dann fragst du wieder jemand anders von einer Online-Marketing-Agentur und da heißt es dann, nee, ist so schwierig geworden, gucken wir eigentlich nicht mehr so richtig drauf. Ich bin so ein bisschen oldschool, was das angeht und oldschool, damit meine ich nicht die 50er, wo wir einfach die Media...
Mit Whisky also, im Büro.
Genau, so,
schade. Sondern
ich glaube, dass man schon sich in der persönlichen Reise als Marketier, das darf euch überhaupt nicht... Selbst wenn ihr diese ganzen Abkürzungen wie ROAS und so weiter noch nie gehört habt, sollte euch das auf keinen Fall davon abhalten, selbst das Marketing zu machen, weil ich glaube, dass es essentiell ist für ein Startup, von Anfang an eigene Erfahrungen im Marketing zu sammeln. Exceptions apply, ist mir schon klar, aber für die meisten ist es sinnvoll, dabei zu versuchen, so viel wie möglich zu tracken. Und wenn ihr, die Software-Updates, unter anderem eben iOS, macht das immer schwieriger. Das heißt aber nicht, dass es nicht doch Möglichkeiten gibt. Ich kann meine Kunden fragen, ich kann selbst, ob im Checkout oder später, ich krieg's immer irgendwie hin. Und je weiter ihr in eurem Erfahrungsschatz kommt, je weiter sich eure Brand entwickelt, desto tiefer solltet auch ihr selbst. Und da bin ich wirklich, ich finde, das ist eine GründerInnenaufgabe, da wirklich sich auch reinzudenken und diese Metriken im Griff zu haben. Weil ich glaube, es gibt richtig tolle Agenturen da draußen und richtig viele Agenturen, die ihren Kunden auch richtig viel Wert stiften. Aber um mit diesen Agenturen gut zusammenzuarbeiten und eben denen nicht ausgeliefert zu sein, ist es eben essentiell, ein gutes eigenes Verständnis seiner Zahlen und seiner Marketingkennzahlen zu haben. Und deswegen glaube ich, ja, it's getting more and more difficult, aber das sollte uns nicht davon abhalten, es trotzdem zu versuchen.
Jetzt hast du 2 meiner nächsten lieben Fragen schon irgendwie zusammen halb beantwortet, aber ich würde sie gerne nochmal versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Die eine Dimension ist, vertraue ich dem Algorithmus des Kanals, dass der schon irgendwie rauscheckert, was für mich irgendwie das Beste ist, und oder vertraue ich einer Agentur? Und im schlimmsten Fall vertraut die Agentur einem Algorithmus. Jetzt habe ich rausgehört, und korrigiere mich gerne, wenn ich verkehrt rausgehört habe, dass du schon sagst, man kann mit den Tools von den Channels arbeiten und man kann auch mit Agenturen arbeiten, aber die weißen von den schwarzen Tasten auf dem Klavier auseinanderzuhalten, ist die Aufgabe eines C-Levels auf jeden Fall, gerade oder einer Gründerin, eines Gründers im Startup-Umfeld. Also das heißt, nachts um vier wecken, genau wissen, welche Dimensionen hat es, welche Kennzahlen gibt es und wie ticken die so ungefähr?
Genau, ich glaube, das ist eine subjektive Antwort auf letztlich drei Aspekte, die ich so aus der Frage raushöre. Der erste ist, die Tools zum Beispiel, wie effektiv sind die? Du hast ja so ein bisschen gefragt, kann ich schlauer sein als der Algorithmus? Ehrlicherweise ist der Algorithmus ziemlich schlau und ich glaube zum Beispiel das Targeting, ja, das wirklich jetzt ganz spezifisch, ich würde sagen, so ein bisschen sagen, die herrschende Meinung, aber ihr könnt mich gerne in den Kommentaren zu diesem Podcast dafür roasten, wenn ihr das anders seht. Ich würde sagen, so ein bisschen die herrschende Meinung ist, die Rolle der Creatives, also der eigentlichen Werbemittel, der Anzeigen, ist viel, viel wichtiger geworden als das Targeting. Ich versuche eigentlich eher richtig viele Creatives zu haben, die zu testen, zu gucken, wie die funktionieren mit einem sehr, sehr breiten Targeting Deutschland, als so Klischee-Zielgruppen sofort immer auszuwählen und zu sagen, das ist ein Mann oder eine Frau zwischen 39 und 41, Ballungsraum und so weiter. Also so, das war als erstes die zweite Antwort. Ja, ich glaube tatsächlich, ist es unheimlich wichtig, selber in seinen Zahlen richtig tief drin zu sein. Und das ist auch was glaube ich, viele Startups nicht gut machen, dass sie sich einfach hinter dem Satz, also Zahlen sind jetzt nicht so mein Ding, dass man sich hinter dem total verstecken kann. Ja, das ist, ja. Das finde ich blöd. Weil dadurch, und drittens, ich glaube, Agenturen können eine unheimliche Power reinbringen in Marketing, ja, und können, weil sie eben bestimmte Sachen gut beherrschen, idealerweise, können dir da auch richtig helfen, wenn du die richtige Agentur hast. Kommt darauf an, was du nicht gut kannst, ja. Vielleicht ist Creatives Ausdenken gar nicht dein Ding, aber du bist super gut darin, irgendwie die auszusteuern und so. Vielleicht, je nachdem, wo du da halt Unterstützung brauchst, hol sie dir. Aber je tiefer du in deinen Zahlen bist, ja, desto besser weißt du halt Bescheid. Und desto mehr auf Augenhöhe kannst du halt verhandeln und lernst auch selber mehr. Und deswegen essentiell, sich da selber reinzuarbeiten, wie du sagst, C-Level oder Gründerebene, je nachdem, wie groß man eben ist.
Glaube ich auch, weil sonst hast du genau das, dass wenn du sagst, die Agentur weiß das und ich weiß das eigentlich gar nicht, dann fehlt der Reibungspunkt und damit kriegst du erfahrungsgemäß auch nicht so richtig die besten Antworten und Ergebnisse am Ende des Tages.
Und was wünschen wir uns denn alle als GründerInnen? Wir wünschen uns ja oftmals, dass wir einfach eigenständig arbeiten können, dass wir, Freiheit ist ja oft ein Wert, der hinter vielen Gründungen steckt. Und ich glaube, Freiheit korreliert aber auch eben mit Fleiß und Detailreichtum am Anfang. Je tiefer ich halt in meinen eigenen Zahlen drin bin, desto einfacher kann ich danach halt auch auf FreelancerInnen umswitchen und eben sagen, cool, danke, dass du mich supportest, aber unser Beispiel bei meinem Müsliwagen immer, im Nachhinein fand ich super gut, wie viel wir halt selber auch tatsächlich in der Müsli-Produktion gearbeitet haben, ja, weil wir halt, gerade Philipp, der sich darum eben vor allem gekümmert hat, weil er oder wir halt die Prozesse dort auch gut kannte, ja, und dann fällt es dir halt auch viel leichter mit von Menschen einarbeiten bis mit anderen zusammenzuarbeiten, weil du halt selber auch drin bist.
Total. Wenn es jetzt zu einem Spannungsfeld kommt, würdest du dich auf die eine oder die andere Seite schlagen, nämlich Budget oder Verhältnismäßigkeiten von Kennzahlen? Also hältst du in einem frühen Startup-Umfeld was von einem Marketingbudget oder gehst du drauf ein und sagst, naja, wenn ROAS ist jetzt eine Kennzahl, die mag ich jetzt nicht persönlich, weil sie irgendwie gefährlich, von mir aus der falschen, da steht irgendwie das Pferd verkehrt rum im Stall, meiner Betrachtung nach. Aber lass mal irgendwie sowas Ähnliches wie viel Geld gebe ich aus und wie viel kriege ich dafür wieder zurück. Solange das in einem soliden Verhältnis zu dem Umsatz, dem Deckungsbeitrag darin und so weiter steht, würde man ja sagen, mach alle Tore auf und raus damit, solange das Geld, was du ausgibst, mit ausreichend Freunden wieder zurückkommt, dann ist ja ein Budget eher hinderlich, oder? Oder stimmt, ist es eher so ein, stimmt ja vielleicht doch nicht mit den Kennzahlen und dann haben wir zu viel Geld rausgefeuert, bevor wir feststellen, dass der ROAS gar nicht so war, wie er da steht.
Wenn wir auf eine Kennzahl wie ROAS gucken, gerade jetzt auf einer Plattform wie Instagram, dann befinden wir uns ja jetzt doch in einer neuen Realität. Ne? Es ist ja nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Ich habe ja diese Traumwerte, mag sein, dass die immer noch jemand erreicht, aber wir sind ja da jetzt auch gesamtwirtschaftlich in einer ganz anderen Position und ich glaube, dass Profitabilität plötzlich so richtig aus dieser Vergessenskiste, wo man vor der Sportstunde, wenn man seine Jogginghose vergessen hat, ja, die dann irgendwie eine Woche später rausholen konnte, aus der Kiste wurde so irgendwie Profitabilität jetzt plötzlich wieder rausgeholt, ja, weil.
Also ein Oldschool-Ding,
ja. Genau, und weil du ja, wie du ja vorher gesagt hast, so, ich möchte ja auch vielleicht, wenn ich jetzt fremdfinanziert bin, die nächste Runde an Investoren auch wieder von meinem Startup überzeugen, wenn ich jetzt mit Investoren arbeite. Und da ist es ja so, ich kann ja nicht immer die brennende Dynamitstange weitergeben. Ja, da wird jetzt schon in der ersten Runde jemand fragen, ja, verdient ihr denn eigentlich Geld? Ja, und dann, das heißt nicht, mir wird manchmal gesagt, ich wäre so ein Krämerladenbefürworter. Ja, das heißt, ich bin gut, das stimmt wahrscheinlich auch. Ich bin einfach nicht der Typ, der jemals in seinem Leben so ein 1-3 Milliarden Unternehmen gründen wird. Ich habe nicht diese zwei Gehirne, wo mir das zweite Gehirn sagt, pass auf, das ist total sinnvoll, jetzt 50 Millionen zu verbrennen pro Jahr, weil hinten raus ist es so krass, da fehlt mir, glaube ich, die unternehmerische Größe, Weitsicht, wie auch immer man es nennen will. Ich bin wirklich eher der Typ, der sagt, es ist gut, von Anfang an Geld zu verdienen und profitabel zu sein. Ja, das ist gut. So. Und deswegen Budget, jein. Klar, wenn ich natürlich in der Traumsituation bin, dass ich einen Kanal finde, wo ich irre Ergebnisse erziele, dann und ich sage, dann wäre es natürlich dumm zu sagen, wir haben gesagt, wir geben nur 3.000 Euro aus. Ja? So, wenn ein Kanal richtig gut funktioniert, dann leverage ihn. Aber was eben gefährlich ist, und Bill Gurley hat da mal, Investor hat da mal einen schönen Artikel geschrieben, der schon ein paar Jahre alt ist, der heißt The Dangerous Seduction of the Customer Lifetime Value, glaube ich, jetzt aus dem Kopf zitiert, oder 90% ähnlich ist der Titel. Und was er halt sagt, ist, viele Startups rechnen sich halt diese Spendings halt total schön. Und Startup-Marketing oder Marketing generell ist eben keine Formel, sondern Formeln und Metriken wie die Lifetime Value sind dazu da, um meine Ergebnisse besser zu machen und sie zu plausibilisieren, um meine Daten besser zu verstehen. Aber sie ersetzen nicht Marketing. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, ich kann also nicht sagen, ah ja, Customer Lifetime Value wird immer so sein, dass wir nach der zweiten Bestellung dann mit diesen Kunden positiv sind. Ja, das wird nicht immer, das Leben ist eben eine Kristallkugel. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Und deswegen glaube ich, ein Budget, irgendeine Art von, wie viel können wir denn eigentlich ausgeben? Sind es 10% vom Umsatz? Sind es vielleicht 20% vom Umsatz? Was können wir uns leisten? Wie sieht unsere Liquidität aus? Ich würde schon empfehlen, das im Blick zu haben, aber eben auf sich zu fahren und zu merken, wenn ein Kanal richtig abgeht, ja, und ich merke, ich lege Flyer bei dem E-Commerce-Versender bei und die gehen ab wie bescheuert. Und ich bin schon, ich habe schon wirklich eine Top-Contribution-Margin schon bei der ersten Bestellung. Ja, bei klar, dann natürlich gebe ich dann mehr Geld dafür aus, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich bin halt immer der sagt, lieber Geld erstmal noch auf dem Konto haben, vorsichtig sein und nicht völlig durchdrehen.
Ich finde, es ist immer ein guter Indikator für, glauben die Leute ihre Zahlen selber und verstehen sie richtig gut, was sie da eigentlich hinschreiben? Weil wenn du dann die Frage stellst, aber wenn es denn stimmt, was hier steht, also wozu würdet ihr dann Investment brauchen oder wieso gebt ihr dann die von dir beschriebenen 3.000 Euro und nicht 30.000 aus? Weil wenn es so steht, wenn es so stimmt, wie es da steht, dann wäre es ja total Banane, es nicht zu tun. Und dann merkst du, Also richtig sicher sind wir uns ja nicht, dass das dann irgendwie über alle Kanäle auch stimmt. Hast du die Erfahrung in ähnlicher Weise gemacht, dass die Zahlen, die dann da so vorherrschen, zwar irgendwie kursieren im Unternehmen, aber so richtig, richtig glaubt man da noch nicht dran?
Ich glaube, ich bin mir mal ganz nicht sicher, ob das Bild von mir ist oder ich bin großer Fan des Andreessen Horowitz Podcasts und da ging es mal auch um dieses Thema oder so ähnlich wie die Customer Lifetime Value, da ging es um die gefährliche Metrik der Blended Customer Acquisition Costs. Es ging so ein bisschen um so und da sprechen sie zum Beispiel über OpenTable und sagen halt, OpenTable ist so ein schönes Modell, weil sich das halt von selbst, das hat halt ein super starkes organisches Wachstum. Ich glaube, was ich oft beobachte, ist, dass eben vieles in die Zukunft geschoben wird. Dass viele GründerInnen, Marketingverantwortliche in Startups sagen, na ja, wenn wir dann erstmal bekannt sind, dann haben wir auch ganz, ganz viel organisches Wachstum. Dann kickt ja erst der Branding-Effekt rein und so. Und da bin ich immer so ein bisschen, und das Bild, das ich meinte, da bin ich mir nicht sicher, ob das aus dem Podcast kommt oder von mir. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, du stehst in der Mitte von einem Fußballstadion so und du fängst jetzt an mit Marketing und du schreist, ja, du hast vielleicht noch ein Megafon. Die ersten Reihen, die hören dich noch super und die finden dich auch cool, weil sonst hätten sie nicht so viel Geld für diese Seats ausgegeben. Die sitzen Chorzeit, wenn man so will, ja. Die kaufen, die sind Fans und du sagst, wow, geil, guck mal, wie das funktioniert, mega. So, jetzt arbeitest du dich aber hoch und jetzt landest du irgendwann bei Nordtribüne, dritter Rang, oben, ja. Die sind vielleicht dann nur hingegangen, weil der Platz so billig war. Die kennen dich vielleicht gar nicht so. Und da musst du richtig schreien. Die verstehen dich auch gar nicht. Das wird immer teurer, die zu akquirieren. Du musst immer lauter schreien. Aber gleichzeitig sind die auch vielleicht immer schlechtere Kunden, weil die werden nicht gleich wieder einen Chorzeitplatz kaufen, sondern die werden sagen, wieso, ich habe doch jetzt da oben einen Platz. So, das heißt, die Kundenqualität nimmt auch ab. Und deswegen, ja, ich bin total, also Marketing ist eben keine Formel. Alle Predictions, die ich für die Zukunft treffe, die sind total wichtig. Ich muss es mir irgendwie plausibilisieren, aber ich muss sie eben immer mit so einer Prise Salz sehen und eben sagen, das wird nicht denknotwendig so eintreten. Und deswegen auch dein initiales Beispiel. Ja, wenn ein Kanal gut funktioniert, dann finde ich auch, sollte man da mehr Geld investieren, wenn man sich leisten kann. Aber eben vorsichtig sein und auch immer auf Sicht fahren, iterativ steuern und sagen, Moment mal, klappt das jetzt immer noch? Klappt das jetzt immer noch? Klappt das jetzt immer noch? Weil wenn ich bei irgendeinem Versender irgendwann den 40-millionsten Flyer beigelegt habe, dann würde ich vermuten, werden die Zahlen wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so gut sein wie beim ersten Flyer. Und dessen muss man sich halt immer gewiss sein.
Reicht es nicht einfach, ein richtig gutes Produkt zu bauen und ja, sich den ganzen Mumpitz da zu sparen?
So, vielen Dank. So, was ist denn Marketing eigentlich? Ja? Und, ja.
In meiner Welt, als ich es mal gelernt habe, war dieses eine P von vieren Produkt.
Da, Jerome McCarthy, The Four Ps, 1960er, genau. So, und das ist exakt der Punkt. Marketing ist eben nicht nur Promotion, sondern Marketing ist auch Produkt. Und genau, OpenTable ist ein super Beispiel. Also wer es noch nie benutzt hat, Online-Reservierungsplattform. Bei OpenTable bin ich eben so auch als Restaurant incentiviert, dass ich das einsetze, weil mir das auch viele Prozesse einfacher macht. Ich glaube, das ist so eine, ich habe gehofft, ich vermeide es, aber es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Das Wort fällt doch. So, solche Produkte sind natürlich super, ja, weil sie das Marketing, gibt's auch ein Buch, das so heißt, so, sie haben das Marketing baked in, ja, klar, die Arbeit am Produkt, so Product First, wie auch immer man es nennen will, das ist mit das Elementarste, was ich, glaube ich, im Marketing machen kann, ja, und dann kommt oft viele sagen dann, ja, auf Instagram, da konnte man jedes Kackprodukt vermarkten und so, ja, das mag sein, da gab es mal eine Phase, wo auch Marketing so billig war, ja, da konnte man auch mit vielen schlechten Produkten, aber dann leidet ja auch die Retention, also der Wiederkauf und die Retention ist eben was, darauf optimieren auch manche viel zu wenig und wie ich Kunden eben wirklich bei mir behalten kann, Kunden glücklich machen kann und ja, ich brauche einfach ein richtig gutes Produkt und da muss auch die Arbeit reinfließen. Ich kann nicht erwarten, dass ich mir ein Produkt ausdenke, mir irgendein Marketeer heire, der soll das dann verkaufen oder sie soll das dann verkaufen und das läuft dann für immer so. Wenn mein Produkt nicht gut ist, dann kann ich mir dann Marketing komplett sparen, in manchen Szenarien bestimmt.
Aber so ein wie gesagt, Tesla, würde ich sagen, hat sich damit recht weit geschlagen.
Aber der Einfluss von also der Einfluss des von Elon Musk auf das Produkt, ja, die Person Elon Musk jetzt gar nicht kommentieren wollen, sondern einfach nur der Einfluss seiner Personal Brand auf das Produkt, das vermögen andere besser zu beurteilen, aber der war sicher signifikant. Und zweitens kann ich natürlich auch sagen, sind nicht die ganzen R&D-Kosten, die ich alle bei Tesla immer wieder investiere, das Produktdesign, ist das nicht alles Marketing, die den Einfluss, den Jonathan Ive auf Apple-Produkte hatte, ja, ist das nicht at its core wirkliches Marketing? Und ich würde sagen, natürlich, ja, absolut.
Wie nimmst du es wahr, wenn man jetzt plötzlich Apple-Ads in Social Media für AirPods sieht, die es früher nie gab? Früher haben alle Leute darauf gewartet, dass irgendein neues Produkt enthüllt wird auf so einem Ding und dann hat sie es einfach verkauft, weil es so geil war. Und jetzt kommst du in Kanäle, wo du denkst, hä, was macht denn Apple da? Siehst du das irgendwie so als, jetzt müssen sie da was machen, jetzt haben sie das nötig? Oder wie blickst du da drauf als Marken?
Ja, danke für die Frage. Ein bisschen so die Aldi-Frage, ne? Plötzlich macht Aldi Marketing, also als jemand, der in den 80ern geboren ist und dann so, ist das für mich echt so ein Ding gewesen, so Alter. Ja, Aldi hat jetzt richtig Imagekampagnen, Plakate so. Ich empfinde das aber nicht so bei solchen Unternehmen als, oh Mann, jetzt haben sie es aber nötig, sondern ich finde es immer gut, wenn Marken auch anfangen, wirklich auf Marketing- oder Advertising-Kanälen zu kommunizieren und auch über Social Media wirklich anfangen, mit ihren Kunden in idealerweise in Dialog zu treten. Das hat Apple ja zum Beispiel vor allem auch durch die Stores gemacht. Ja, plötzlich war so eine Marke, also jeder, der sich mal in den frühen 2000ern zum Beispiel, als ich mir ein PowerBook G4 kaufen wollte, da musstest du ja noch zu irgendwelchen Resellern fahren, zu irgendwelchen IT-Systemhäusern und dir, ich glaube sogar, ich habe ein Fax-Ding ausgefüllt. Zumindest habe ich Paper angekreuzt, was ich haben will. So, diese Brand war für mich wie so ein, die gab es quasi nicht. Also den Dialog gab es nicht.
Anfassbar,
ja. Genau, und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung. Und ich habe nicht das Gefühl, auch bei Apple Ads, die haben das jetzt nötig. Ich finde...
Dein Aldi-Beispiel ist ja noch geiler, weil die Geschichte eigentlich ja war so, hey, wir machen das Produkt cool und stellen es dir einfach so auf den Boden und in Stapel und wir geben auch nicht viel von dem Geld dafür aus, um es teuer zu bewerben und das sparst du als Konsumer. Jetzt ist irgendwie scheinbar doch mehr Marge drin, um dann doch die Stadt zu plakatieren. Da widerspricht sich doch fast konzeptionell.
Wahrscheinlich ist es so, das Argument kann man auch bringen und es gibt sicher Menschen, die das kompetenter kommentieren können, die sich mit dem Case Aldi da besser auseinandergesetzt haben. Ich würde so argumentieren, dass aber auf der anderen Seite auch die Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten natürlich steigen. Bedeutet, während es vielleicht früher noch ausgereicht hat, irgendwie einen Karton ganz in der hintersten Ecke zu haben, wo dann irgendwann mal in den frühen 2000ern Bio draufsteht, ja, muss auch eine Brand wie Aldi zum Beispiel heute ein total regionales, nachhaltiges Sortiment anbieten. Und ich glaube, dann ist es nur konsequent, dann auch zu sagen, unser Modell hat sich in der Hinsicht schon verändert. Ja, wir möchten
das auch müssen wir kommunizieren.
So, ja. Und das kommunizieren wir auch. Und da treten wir auch in Dialog zu anderen, weil wir ja auch nicht mehr allein in dem Space sind. Ja, es gibt ja jetzt ganz viele, es gibt Discount-Marken der Großen, es gibt andere Discounter. Und auch da müssen wir irgendwie jeden Tag, Marketing ist ja ein Prozess, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, it never ends. Auch Branding. Ja, viele Leute denken ja, Branding, ich mache mir halt eine tolle Marke und dann kriege ich so ein Buch, ja, so eine Präsentation, da steht dann drin, was meine Marke ist. Aber eine Marke ist ja was ich täglich pflegen muss so, und wo ich täglich reagieren muss auf äußere Einflüsse. Und Apple at its core, so, ja, die haben halt Computer gemacht. Ja, jetzt machen sie ein iPhone, sie machen jetzt kein Auto, okay, aber die Wahrnehmung von Apple hat sich für mich als Kunde, als relativ früher Kunde seit über 20 Jahren, auch schon komplett verändert. So. Deswegen glaube ich, darauf dürfen Marken dann auch, finde ich, durch Advertising durchaus reagieren, ohne dass ich als Kunde ständig das Gefühl habe, ihr habt euren Kern verraten, sondern Marken, finde ich, dürfen sich auch entwickeln.
Ja, fairer Punkt. Hm. Vielleicht noch auf eine Sache so eingehend. Ja, weiß nicht, ob uns das jetzt zu weit führt, aber
ich mag die Weite.
Das dachte ich. Fliegen wir nochmal aus einer anderen Ecke irgendwie ran, wenn du sagst, Produkt als Teil des Marketings. Und wenn jetzt, das trifft jetzt in einem Startup vielleicht nicht ganz so direkt zu, aber jetzt kommt jemand und sagt, du, Max, ich habe ein größeres Team jetzt schon mittlerweile aufgebaut. Und jetzt ist das Produkt, wie wir gesagt haben, Teil des Marketings, aber ich habe Produktleute und Marketingleute und die sitzen jetzt beide in meinem Leadership-Team. Wer hat denn da jetzt irgendwie das Sagen? Wie löst denn den Konflikt auf?
Ich glaube, mit dieser Diskussion und auch mit der Diskussion Sales versus Marketing könnten wir ja beide den ganzen LinkedIn-Meme-Account betreiben. Das ist wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreich. Gibt's da die perfekte Lösung? Nö, aber sind die Produktleute nicht auch Marketing? Jetzt werden die natürlich die eine Hälfte sagen, nein, R&D, das ist doch was ganz anderes. Ja. So, am Ende müssen sie einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Und Gott sei Dank gibt es, jetzt habe ich so eine Blitzableiter-Antwort. Ja, Gott sei Dank gibt es Menschen, die sich damit sehr, sehr gut auskennen, wie man Organisationen gut organisiert und auch in einem kooperativen und wertschätzenden Umfeld. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der du das dann besprichst. Nee, auch ich als Marketier habe natürlich keine Antwort und wahrscheinlich, auch wenn ich es leugnen würde, habe ich die Arroganz des Marketiers in mir, der sagt, so ganz ehrlich, ja, am Ende sollte dann schon Marketing sagen dürfen, was er will. Aber ich bin mir durchaus der Fragilität und der nicht binären Aussagekraft meiner Antwort bewusst.
Das Spannungsfeld, was ich dann oft erlebe, und deswegen wollte ich die Frage nochmal so ein bisschen mit dir bouncen, ist, dass Leute aus der anderen Perspektive eine Marketingrolle als, ja, das ist ja hier, Marketing ist ja Support Function. Und also alle anderen Bereiche des Unternehmens sagen dem Marketing dann, was sie brauchen. Und da denke ich mir immer so, oh, warte ganz kurz, das ist aber wirklich weit weg von der Definition des Marketings, die ich gelernt und verinnerlicht habe und auch weit weg von einem Selbstverständnis. Und wenn das bei euch so ausgefüllt wird, dann kriege ich ein bisschen Sorge. Würdest du den Teil auch mitgehen?
Klar, also ich meine, wir alle kennen die Shirts, ja, Sales pays for the party und so, ne? Dass immer ein anderes Department sagt so, oder und ich hab ja noch nicht in wirklich großen Konzernen gearbeitet, aber ich glaube, das ist in öfter gerade in großen Unternehmen auch wirklich an der Tagesordnung, ja, dass jemand zum Beispiel aus dem Sales-Bereich kommt und sagt, so, Marketing, was wir jetzt unbedingt mal von euch brauchen, ist Folgendes.
Ein Folder.
Und das trifft dann auf so eine andere Sichtweise. Ich sage, ja, Moment mal, wir müssen doch da ganz anders damit umgehen. Jetzt ausweichend würde ich antworten, wenn das Zielbild des Unternehmens, die Richtung, der Purpose richtig klar ist, wo ich überhaupt hin will, dann ziehen ja idealerweise wirklich alle am gleichen Strang und wissen intrinsisch motiviert, brauche ich dann überhaupt noch OKRs, ja, wenn alle eh wissen, was sie zu tun haben.
Who knows?
So, nee, ich glaube, weißt du, das ist so, lass es mich so sagen, in der perfekten Welt wissen alle ständig, was sie tun müssen, um diesen Purpose zu erreichen. Das Schwierige ist aber ja nicht den großen, wir kennen das alle, ich finde, als Gründer ist es zum Beispiel gar nicht so schwierig, sich auf einen Stuhl zu stellen und zu sagen, so Leute, hört mal, in 10 Jahren sind wir da und da. Das fühlt sich ja erstmal total anziehend an. Ja. Und ich habe ja von dir auch dankenswerterweise viel über Visionen und Missionen gelernt, wie man sowas formulieren muss. Das Problem ist dann immer, was mache ich Montagmorgen? Ja? Und da helfen mir ja OKRs dabei, weil da weiß ich eben, was mein Wertbeitrag dann ist für die nächsten Wochen und Monate. Und das, glaube ich, ist ähnlich bei diesen Interdepartment-Konflikten. Ja? Ich weiß schon grundsätzlich, wo wir hinwollen, aber wie ich die dann auflöse, das ist am Ende, glaube ich, dann auch so ein bisschen immer rooted within the organization. Was ich damit meine ist, am Ende ist es doch so wie bei Menschen, jeder hat so seine eigenen Charakteristiken und ich werde immer eine Organisation haben, die eher salesgetrieben ist. Ich werde immer eine Organisation haben, die super stark produktgetrieben ist, und ich werde eine Organisation haben, die super stark Marketing getrieben ist. Und da ist ja per se auch erstmal nichts falsch drin. Ich muss mich halt nur als Mensch irgendwann fragen, in welcher Rolle fühle ich mich wohl? Vielleicht fühle ich mich ja mit der Dienstleisterrolle auch total wohl. Vielleicht liegt mir die ja total. Und das ist aber dann, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Und da wird eben ein Unternehmen ja auch stark von der Leadership einfach geprägt.
Absolut. Eine sehr politisch verträgliche und, glaube ich, richtige Antwort, die du da gebaut hast.
Aber jetzt nicht, um mich irgendwelchen Konflikten zu entziehen, sondern ich glaube da auch wirklich dran.
Ja, ne? Das ist absolut.
Halt, there is no right or wrong. Das ist halt kein binary Ding. Das gibt's nicht 0 und 1. Jeder muss da so seinen eigenen Weg finden.
Absolut. Bevor wir jetzt unser ganzes Pulver für den LinkedIn-Meme-Account verballern, noch eine Frage, die in deine persönliche Richtung geht. Was wäre so ein Buch oder ein Vortrag, den du sofort besuchen, kaufen, lesen würdest? Welche Frage würde der dir beantworten, dieser Vortrag oder das Seminar? Welche Frage ist für dich noch unbeantwortet?
In Sachen Marketing oder in Sachen... Oder?
Kann auch rund um den Sinn des Lebens gehen, aber darf sich auch in deinem Feld gerade bewegen?
Also es ist vielleicht eine Alterssache, dass man sich damit mit Anfang 20, zumindest in meiner Generation, noch nicht so auseinandergesetzt hat. Aber für mich ist tatsächlich das Mental Game des Ganzen, des Gründens, des Marketings, eins der Themen, die mich am meisten umtreiben, weil ich das Gefühl habe, dass tatsächlich auch das sogenannte der Kopf auch viele GründerInnen davon abhält, überhaupt erstmal in die Energie zu kommen, weil sie eben Ängste haben. Und wenn sie dann mal drin sind, dann eben auch darin so komplett unterzugehen und zu merken, das wird mir alles zu viel und ich glaube, da habe ich auch noch ganz viel zu lernen und das ist tatsächlich ehrlicherweise, um die Frage ein bisschen umzudrehen, etwas, womit ich mich vielleicht in dem nächsten Buchprojekt gerne beschäftigen würde, ist wirklich, was sind denn Tools und Techniken, um zum Beispiel dem gewachsener zu sein, ja, weil das ist eben was, den Beitrag, den ich auch gerne leisten würde, mit sowas zum Beispiel, mit diesem Buch möchte ich dazu beitragen, dass Menschen ihre Ideen so ein bisschen in die Welt tragen können. Ich glaube, das Unternehmertum, das Gründen einfach einen guten, wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet und leisten kann. Und wenn ich gucke, dann würde ich eben gerne schauen, Menschen auch dabei helfen, dieses Kopfgame, das klingt jetzt so verniedlichend und das ist aber überhaupt nicht meine Intention, aber diesen Kampf mit sich selbst, den irgendwie da bessere Tools und Taktiken zu haben und dem auch gewahr zu sein, weil das ist, glaube ich, auch was du denkst ja oftmals, Gründen ist nur Freude oder nur positive Energie, aber Ben Horowitz, glaube ich, hat mal gesagt, there are only two emotions in a startup, euphoria and terror. Und gerade diese Amplitude, die ist das,
ja, die ist
weiß
hoch.
Nicht, wie du das empfindest, genau, das ist ja das, du bist auf einem absoluten High, aber dann kommt eben nicht so ein gemütlicher Sinusrhythmus, sondern es ist halt wams, dich haut's wieder in so eine Kerbe rein, du denkst, shit, und das ist, glaube ich, was, wo ich auch noch Antworten suche, aber wo ich auch froh wäre oder es schön fände, wenn ich in der Lage wäre, da vielleicht mit einem nächsten Buch oder so Antworten zu geben.
Klingt fast schon mehr nach Plan als Idee?
Ich glaube ja. Also das wäre so... Okay. Nee, weil ja. Einfach... Wenn mich fragen ganz oft Leute so, ein bisschen zu deiner Ausgangsfrage zurückkommen, wie ist es denn jetzt, ein Buch zu schreiben? Dann sage ich mal, du Leute, also nur eben um das einzuordnen, ich habe jetzt nicht gerade bei Random House einen Weltbestseller veröffentlicht, sondern ich habe im Self-Publishing ein deutschsprachiges AnfängerInnenbuch für Startup-Marketing rausgegeben. So, nur dass wir das mal einordnen. Mhm. Aber mir hat der Prozess total viel Energie gegeben und wenn am Schluss 50 Leute sagen, das war richtig cool, das hat mich voll weitergebracht, dann bin ich happy. Und mein ökonomisches Ziel ist erstmal, die Erstellungskosten reinzuholen. Das werde ich auch, ja, positiv werde ich auch über 1-2 Jahre schaffen. So, und das, diesen Prozess jetzt kennend, er ist hart, ja, er ist schwer, es ist schwer, Disziplin aufzubringen, aber für mich persönlich ist er unheimlich energetisch gewinnbringend. Den würde ich eben gerne nochmal erleben und deswegen will ich auf jeden Fall jetzt ein nächstes Buch schreiben und dieses Thema The Mental Game of Starting a Startup, ich glaube, das ist das, dem würde ich mich gerne als nächstes widmen.
Geil, guter Ausblick in die Zukunft. Letzte Frage, wo wir gerade bei Büchern sind, Bücher, Podcasts, Videos, jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt. Gibt es irgendwas, was dir noch spontan in den Kopf springt, wo man sagt, muss man gesehen, gehört, gelesen haben?
Ich glaube, so zum Thema Marketing ist ein Buch, das finde ich total hilft, wenn man so gerade gründet, ist von einer Amerikanerin und ihrem, ich glaube, leider mittlerweile verstorbenen Vater geschrieben. Die heißen Al und Laura Rees, Richard, Ida, Emil, Siegfried. Und das heißt The 22 Immutable Laws of Branding, die 22 unumstößlichen Gesetze des Branding. Das hat mir Hubertus, einer meiner beiden MyMusiCo-Founder, ganz am Anfang unserer gemeinsamen Reise empfohlen. Und das ist so, das ist wirklich ein Buch, das ich immer noch wahnsinnig gerne empfehle, weil es so schön transparent adressiert, wie man eine Marke baut. Und darum geht's ja schon im Marketing, auch im Kern. Ich möchte ja eine Marke kreieren. Und das kann ich total empfehlen. Was mich auch bei dem Bucherstellungsprozess, zweites Buch, total freudig geprägt hat, war Rick Rubins Buch über der Musikproduzent über Kreativität.
Ja.
Allein schon, weil es auch so schön gebunden ist. Und das,
Wahnsinn.
Das, ja. Also es ist einfach ein ganz, ganz tolles Werk. Aber drittens empfehle ich, und gerade für Marketeers, ich lese wahnsinnig viel, aber meine dringende Empfehlung ist, lest nicht nur Sachbücher. Lest auch mal irgendein, kann Krimi sein, egal was, aber ich glaube, dass man über Fiction eben auch so viel sein Gehirn nochmal ganz anders erweitert, geht raus, zumindest aus dieser Marketing-Bubble. Sapiens, auch so ein tolles Buch über die Geschichte der Menschheit. Ich habe es lange gebraucht, um es zu lesen. Da habe ich es gelesen und dachte, Alter, wieso habe ich so lange gewartet? So,
das ist wirklich gut. Aber genau, welches Fiction-Buch? Weil ich bin Fiction leider auch extrem schlecht bewandert. Weil
also ich habe so einen Hang auch zu viel, ich will nicht sagen Trash, weil das ist kein Trash, aber es muss nicht immer, finde ich, das große Werk sein, genau. Aber wenn ich ein Buch, das ich seit über 20 Jahren wirklich empfehle, ist Jonathan Franzen, Die Korrekturen. Das ist immer noch, wenn ich sagen müsste, was ist eins der Bücher, das mich am meisten gekriegt hat, dann würde ich sagen, ist das der Roman. Und natürlich, weil Friedemann Karik, der mit diesem Titel von Null auf Welt um die Ecke kam, der hat ein neues Buch über Protest geschrieben und Friedemann Kariks Bücher kann ich auch sehr empfehlen. Ah, es gibt zu viel zu lesen, aber das ist eigentlich Stoff ja schon für eine ganz neue Folge oder unseren LinkedIn-Meme-Account.
Ja, ich habe das letzte Buch, also das sozusagen vorletzte von ihm auf dem Stapel noch nicht gelesen, aber kommt als nächstes. Von daher freue ich mich darauf. Max, so viel spannende Punkte und wir haben eine Menge quasi für die dritte Folge schon in Aussicht gestellt. Von daher freue ich mich erstmal, dass wir die Gelegenheit hatten, das hier zu machen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und auch die Erkenntnisse aus deinem Buch und dem ganzen Prozess. Und bleibt mir dir viel Erfolg damit zu wünschen und bis bald zu sagen.
Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Danke für die erneute Einladung. Ja, und danke für das spannende Gespräch.
Cool. Bis bald, Max.
Ciao.
Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com/newsletter. Und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com/jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.